neue Monetarisierungsmöglichkeiten, sprich als Künstler, wenn ich jetzt ein digitales Bild erschaffe, ein NFT, ja, kann ich davon profitieren bei jedem Weiterverkauf. Ja, das war damals nicht so. Stell dir mal vor, was Van Gogh verdient hätte, wenn er immer bei jedem Weiterkauf von seinen Gemälden partizipiert hätte, ja, und profitiert hätte.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid, denn es ist ja nicht ganz so üblich, dass man gerade so als neuer Podcast, ja, wie bei uns, jede Woche tolle Gäste hat. Ja, da bin ich schon mal total happy drüber. Aber was natürlich nicht normal ist, ist, dass man auch schon tolle, gute, große Brands mit in den Podcast bekommt. Da habe ich jetzt sehr, sehr lange mit unserem Podcast-Gast dran gearbeitet. Und ich freue mich umso mehr, dass er heute mit dabei ist, denn er ist Mitarbeiter einer der größten Telekommunikationsanbieter in Deutschland oder sogar der größte Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Ja, insofern der ein oder andere hat vielleicht jetzt schon ein Bild im Kopf, wer das denn sein könnte, beziehungsweise welche Firma. Ich freue mich total, dass du da bist, lieber Fabian Trost von der Deutschen Telekom. Hi.
Hi Erik und hi an alle Zuhörer bzw. Zuschauer. Freut mich dabei zu sein und meinen Teil beitragen zu können zur Crypto/Web3-Education.
Perfekt. Ja, freut uns total, dass du da bist. Und lass uns gerne wie mit jedem anderen Gast auch starten, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Wer bist du denn und was machst du?
Ja, natürlich. Genau, ich bin Fabian Trost. Ich bin seit knapp 4 Jahren als Produktmanager tätig bei der Deutschen Telekom in unserem Technologie- und Innovationsbereich und habe da verschiedene Projekte gemacht, von Smart Cities über 5G, genauer Network Slicing, und bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei dem Thema Web 3. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, was Produktmanagement bedeutet, vielleicht in einem kurzen Nebensatz. Unsere Aufgabe ist es, Kundenprobleme durch die Entwicklung neuer Produkte und Services zu lösen. Das heißt, wir haben quasi eine Verantwortung Ende zu Ende von der Idee über die Entwicklung zum Marktangang und später natürlich das Abmanagen eines Produkts. Genau, das ist mein Job und wie gesagt, da bin ich aktuell im Web3-Umfeld tätig.
Okay, sehr, sehr cool. Wie kamst du denn eigentlich zu Krypto? Weil ich sag mal jetzt, de facto würde man nicht so direkt vermuten, okay, die Deutsche Telekom und Web3 oder Krypto, wie passt das eigentlich zusammen? Wie das zusammenpasst, das besprechen wir dann noch im Verlaufe des Gespräches, weil das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, was ihr da schon alles macht. Aber du persönlich, wie bist du denn überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden?
Ja, also ich habe tatsächlich sehr früh davon gehört. Das war damals im Studium, ich glaube 2014, 2015. Da hatte ich das erste Mal von Bitcoin gehört und ich muss ehrlicherweise zugeben, damals war das für mich total schwierig zu greifen, was es eigentlich ist und was es wirklich bedeutet. Also was ist die Änderung, was bringt es mit sich? Und bin daher halt auch, ja, sagen wir mal, relativ spät und zugegebenermaßen auch zögerlich eingestiegen in Krypto über diesen klassischen Investmentweg. Und das war tatsächlich, glaube ich, zu den letzten Bitcoin All-Time-High-Zeiten Ende 2021. Genau, und dann bin ich quasi, sagen wir mal, oberflächlich immer am Ball geblieben, zumindest privat.
Okay, also das heißt, du hast selber so ein bisschen deine ersten Gehversuche gemacht, so wie das eigentlich irgendwie gefühlt jeder an seinem Anfang gemacht hat, mal ein bisschen selber investiert. Genau. Ob es der richtige Zeitpunkt war, der beste Zeitpunkt war, das darf ja dann immer jeder für sich selbst entscheiden. aber das war so, wo du den ersten Touch hattest. Okay, und wie war das dann beruflich? Also wie hast du da gesehen, okay, da gibt's irgendwie eine Connection für dich? Wie bist du das erste Mal mit Blockchain und Web3 bei euch in Berührung gekommen?
Das kam tatsächlich, ich würde fast sagen, dass es ein Zufall war, vielleicht sogar Schicksal. Es war so Mitte 2022. Ich hatte gerade mein erstes 5G-Produkt an unsere Kollegen aus dem Commercial-Bereich übergeben. Und am selben Tag, wo ich das quasi gesagt habe, ich bin jetzt raus aus dem Projekt, wurde ich angesprochen, ob ich das Produktmanagement für Web 3 machen will. Und das war für mich quasi erstmal die Frage, was ist Web 3? Noch nie davon gehört. Habe mir das ein bisschen erklären lassen. Und als ich dann wirklich verstanden habe, also ungefähr greifen konnte, was das alles bedeutet, war es No-Brainer. Weil am Ende des Tages war es für mich eine Möglichkeit, meine Arbeitszeit damit zu kombinieren, was mich privat halt auch interessiert. Und vor allen Dingen also sehr interessiert zu dem Zeitpunkt. Und genau, ich muss sagen, dass ich für meine Rolle vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen zu tief im Rabbit Hole gelandet bin von Web 3. Kann Vorteil sein, muss aber nicht. Aber genau, so kam das.
Wenn wir jetzt über Web 3 reden, das ist ja, sagen wir mal, ein großes Thema. Ja? Und unser Anspruch heute hier gemeinsam ist auch nicht, jedes kleinste Detail miteinander zu besprechen. Ja, das vielleicht so ganz vorab an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir möchten euch einfach mal so einen Einstieg geben. Wo hat's angefangen? Was ist Web 1, was ist Web 2, was ist Web 3 und wie entwickelt sich das und welche Potenziale sind da drin? Ja, also das ist das, was ihr heute hier in der Folge erwarten könnt. Und ich denke, gerade für Einsteiger, die mit dem Thema noch nicht ganz so bewandert sind, hilft es einfach, so einen Überblick zu bekommen. So, und wenn man sich da die Deutsche Telekom anschaut, ist es ja auch so, dass ihr einfach schon seit mehreren Jahrzehnten die Telekommunikationslandschaft in Deutschland prägt und einer der Player seid, die eigentlich so seit Stunde Null mit dabei sind. Ja, also wenn wir jetzt von Web 1, 2 und 3 reden, würde ich sagen, ihr seid seit Web 0 mit dabei. Ja, so, wenn man es so sagen kann. Und wenn wir heute da über Web 3 sprechen, würde ich gerne einmal mit dir verstehen, woher wir da kommen und was das bedeutet, wenn wir über Web 1, 2 und 3 sprechen aus deiner Sicht.
Okay, lass uns das mal so angehen. Ich glaube tatsächlich, dass das der einfachste Weg ist, um Web 3 zu erklären. Also quasi auf die Web-Historie mal zurückschauen und gucken, was für Schlüsseltechnologien diese jeweils geprägt haben. Weil wie gesagt, als ich von Web 3 das erste Mal gehört habe, wusste ich nichts damit anzufangen, weil wir haben auch vorher nicht über Web 1 und 2 gesprochen. Also lass uns da gerne mal gemeinsam einen Rückblick wagen. Wenn wir Web 1 haben quasi oder davon hören, dann sprechen wir so zeitlich gesehen von den späten 90ern bis in die frühen 2000er Jahre. Das Web 1 wird auch oft bezeichnet als Read-Only und das ist einfach deswegen so, weil es sehr geprägt war durch, sagen wir mal, sehr statische Inhalte, statische Webseiten. Die Interaktivität mit den Nutzern war relativ begrenzt, ja, und daher, sagen wir mal, von der Kommunikationsperspektive sehr einseitig. Das war so die Zeit, ich nenne immer gern das Beispiel, wo der Buchladen von nebenan eventuell gemerkt hat, er kann digital präsent sein und bringt jetzt seine Öffnungszeiten, gegebenenfalls sogar seine Bücher, die er hat, quasi auf eine Website. Je nach Fortschritt kann man die vielleicht auch schon kaufen, aber die Interaktivität ist sehr begrenzt. Die Technologien, die da super relevant waren, sind HTML, HTTP, Webbrowser, all das, was wir heute wirklich als gegeben hinnehmen. Genau, und das war wirklich, die Use Cases, die man damals machen konnte, war Informationssuche, super wichtig, aber damals wirklich, nur Informationssuche, Lesen von digitalen Inhalten und auch E-Mail. Und das war auch so ein bisschen, um das jetzt mal mit der Deutschen Telekom zu verknüpfen, das war die Zeit, wo wir wirklich Mobilfunk und das erste DSL eingeführt haben. Ne? Mhm. Das ist, wenn man jetzt so zurückblickt, ist das schon krass. Das waren die Anfänge des Internets, ja. Mit Web 2 war es dann ein bisschen anders. Wir können quasi sagen, das ist die bis heute andauernde Generation. Sie wird quasi, jetzt wir hatten Read-Only und Web 2 ist quasi Read and Write, was übersetzt bedeutet, wir haben dynamische Inhalte, Webseiten können viel mehr zeigen, du kannst viel besser interagieren mit Webseiten. Web 2 ist maßgeblich geprägt von zentralisierten Diensten über Plattformen, zum Beispiel Facebook, ja, also Social Media war auch ein riesen Block, der dann auf einmal aufkam. Und Also was ganz wichtig ist, um Web3 zu verstehen, vielleicht noch hier an dem Punkt, ist zentralisierte Plattform. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, warum das so wichtig ist. Ja. Technologien, die das begleitet haben, ist zum einen Cloud-Technologie. Einfach, wir haben eine verbesserte Skalierbarkeit und Zugänglichkeit von Diensten. Super relevant, Mobile First Smartphones. Ja, als es zum Beispiel als erste iPhone gelauncht wurde, das hat bedeutet für uns als Nutzer, wir können jetzt jederzeit und jederorts mit dem Internet was anfangen, ja, und darauf aufbauend natürlich auch die ganze App-Economy, sprich die maßgeschneiderten Anwendungen für, ja, mehr Nutzeraktivität on the go. Mhm. Und da kam dann auch vor allen Dingen mehr, es kam immer mehr User-Created Content mit rein. Also das war so die Zeit, wo die ersten Blogs, also ich meine, wir haben heute immer noch Food-Blogs, aber das Blogging war relativ modern dann und war total gehypt, Social Media, also Echtzeitkommunikation mit Freunden war so ein Ding, es ist nach wie vor heute, ne, und auch das Zusammenarbeiten über die Cloud an Dokumenten, wie Google Drive zum Beispiel, das ist auch noch super wichtig. Wir haben damals als Telekom halt, um das auch mal ein bisschen auf uns zu mappen, uns natürlich beschäftigt mit dem Thema mobile Daten, ganz wichtig, um das Ganze zu enablen. Das Cloud-Geschäft kam über unseren Geschäftskundenbereich dann auf, dann das Thema IoT, IPTV, genau, das sind so ein paar Stichpunkte zum Thema Web 2. Mhm. So, und jetzt das eigentliche Web 3. Ich würde ja fast sagen, es ist unmittelbar bevorstehend oder vielleicht sind wir sogar gerade schon in einem Übergang, vielleicht sind wir gerade so bei Web 2.5. Wir hatten eben dieses Read-Only, Web 1, Read-and-Write, Web 2 und Web 3 heißt Read-Write-and-Own. Und tatsächlich stellt es in gewisser Maßen auch die Rückkehr zu vielen eigentlichen Ideen des Internets dar. Da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Weil Web 3 jetzt noch nicht so greifbar ist, würde ich es vielleicht mal hier belassen mit einer Definition oder mit dem Ziel, was Web 3 eigentlich verfolgt. Und das ist ein dezentrales und demokratisches Online-Ökosystem, in dem Einzelne oder auch Organisationen befähigt sind, an der Entwicklung und der Steuerung teilzuhaben. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man ist nicht nur Konsument, sondern man steuert auch aktiv bei. Genau. Und weil wir das eben hatten mit den zentralisierten Plattformen, ist natürlich eine Eigenschaft des Web3s Dezentralisierung, also quasi, sagen wir mal einen Schritt zurück, ja, dass man sagt, hey, wir wollen zentralisierte Dienste ein bisschen entmachten. Ja, wir wollen diese großen Big Player rausnehmen und somit auch dafür sorgen, dass wir als Nutzer wieder mehr Hoheit über unsere Daten haben. Was natürlich passiert, bleiben wir mal bei dem Beispiel Facebook. Der Content, der da kreiert wird, gehört theoretisch Facebook und nicht einem selbst. Und das ist ein das ist quasi somit, das ist Ausschlaggebende. Wir dezentralisieren das und damit hat jeder Einzelne wieder mehr Kontrolle über seine Daten. Da kommen wir sicher gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Mhm. Andere Eigenschaft ist, bremst mich bitte, wenn ich zu viel rede, ja.
Okay, alles gut. Ich mache da gleich noch ein Wrap-up dazu, ja.
Ja, klar. Wenn du Sachen dezentralisierst, ja, und nicht mehr diese zentralen Player hast, dann brauchst du natürlich irgendwie Mechanismen, die dafür sorgen, dass dieses System, dieses dezentrale System, sich irgendwie verwalten kann, ja. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dieses auf Deutsch Selbstverwaltungsthema, ne, dass man einfach in ein System vertrauen kann, dass dieses auch wirklich zu jeder Zeit funktioniert und jedem den Zugang gewährt. Man nennt das Trust and Permissionless Governance. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Web 3. Was ihr bestimmt schon alle mal gehört habt, ist das Thema Tokenisierung und Kryptowährung. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil des Web 3s. Und damit meinen wir schlicht und weg die Digitalisierung von Werten und Vermögenswerten. Ja, dass man einfach sagen kann, hey, dieser digitale Wert, der gehört jetzt mir, ja, dass man das nachweisen kann. Mhm. Und vielleicht ein bisschen weiter weg ist das Thema Interoperabilität, dass man als Ziel hat, quasi eine nahtlose Integration und Kommunikation von diesen Schlüsseltechnologien herbeizuführen. Zu diesen Schlüsseltechnologien gehören ganz weit vorne natürlich dabei, Public Blockchains, Smart Contracts etc., da sprechen wir nachher noch drüber. Das Thema Generative AI im größeren Kontext gehört auch dazu und Augmented Reality und Virtual Reality.
Mhm. Gerade so das ganze AI-Thema, ne? Das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt gerade uns seit gestern erst begleitet. Das ist ja auch schon länger irgendwo ein Thema. Aber es ist, glaube ich, jetzt einfach durch die neuen Möglichkeiten, auch mit ChatGPT und was da alles so auf den Markt gekommen ist, hat man, glaube ich, jetzt mal gesehen, an was die letzten Jahre so geforscht wurde, beziehungsweise auch entwickelt wurde und was jetzt halt einfach marktreif ist und was damit alles möglich ist. Ja, also ich glaube, das ist so der nächste Boom, der da passiert ist, weil ich sag mal, ich habe mich schon vor 5, 6 Jahren mit Chatbots auseinandergesetzt. Ne? Die waren dann natürlich noch nicht hyperintelligent, aber das waren so die ersten Ansätze, wo ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt hatte. Und da haben dann auch schon viele von künstlicher Intelligenz gesprochen. Ja, das war natürlich am Ende des Tages noch lange nicht das, was jetzt irgendwie ein ChatGPT leisten kann. Und wenn wir über das Thema Tokenisierung sprechen, das ist auch ein wesentlicher und, glaube ich, Werttreiber auch im Web 3 und auch eine Berechtigung, die das ganze Thema oder wo mehr Volumen reinkommt in dieses ganze Thema, weil ja dann auch große Projekte einfach tokenisiert werden können, Vermögenswerte digitalisiert werden können. Und wer dazu mehr wissen möchte, kleiner Servicehinweis an der Stelle, hatten wir auch schon einen Podcast zu mit dem Christoph Jentsch von Tokenized, wo wir uns darüber unterhalten haben, was überhaupt Tokenisierung ist. Von daher, falls ihr dort noch Fragezeichen habt, hört euch das gerne mal an. Da klären wir eigentlich die kompletten Themen auf, was es mit Tokenisierung auf sich hat. So, sorry, dass ich da kurz unterbrochen hatte.
Alles gut. Ich glaube, also lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Genau, das würde ich sagen, ist mal ganz grob abgerissen Web 3. Also ja, Web 3, um es mal in so einer, wirklich in der Nutshell zu sagen, ist quasi eine User-Owned Economy. Und dazu gehört meiner Meinung nach jede Technologie oder Innovation, die am Ende genau dazu beiträgt. Ja, dieses, wie gesagt, Generative AI, jeder kann mit Hilfe von AI jetzt Content kreieren, Texte, Bilder, Videos, ja. Metaverse, finde ich, ist auf jeden Fall ein Bestandteil. Zeitlich gesehen wird es noch ein bisschen dauern. Aus meiner Sicht, es ist quasi so eine Art Representation Layer, bedeutet, es hebt quasi die Wahrnehmung, die Experience, wie wir mit den ganzen digitalen Assets umgehen, auf eine neue Stufe durch die Verschmelzung physischer und virtueller oder beziehungsweise rein virtueller Welt, ja, also ja. Augmented Reality, Virtual Reality. Was aber, glaube ich, im Kontext von der heutigen Aufnahme und auch bei uns intern, by the way, wenn wir über Web 3 sprechen, wichtig ist, ist das Thema Blockchain. Also quasi eine dezentrale und öffentlich zugängliche Plattform, die quasi alle Transaktionen einer Digital Economy aufzeichnet. Mhm. Genau.
Ja, also grundsätzlich, um das vielleicht jetzt nochmal so abzuschließen, Web 1, ganz klassisch, statische Webseiten, auf denen konntet ihr nur lesen. Auch das war natürlich schon revolutionär, dass man jetzt im Internet sich schlau machen konnte. Vorher musste man die Auskunft anrufen, ja, oder das Telefonbuch aufschlagen. Ja, auch das war ja sozusagen eure Vorgängerzeit oder Teil eures Geschäftes, ja, oder ist es teilweise heute noch? Ja, ich glaube, Auskunft ist immer noch ein Ding, oder?
Glaube ja. Also bestimmt. Ich glaube, die neuen Generationen wissen ganz genau, sich selbst zu helfen, aber man muss ja immer holistisch denken. Also gibt es sicherlich noch. Also ich habe länger nicht dort angerufen, aber
ja. Sehr gut, ja, geht mir ähnlich. Aber früher war das Ding, ja. Also wenn man irgendwas wissen wollte, hat man bei der Auskunft angerufen. Und jetzt könnt ihr ungefähr dran ablesen, wie alt ich schon bin. Also, so, machen wir weiter. Web 2 ist das ganze Thema natürlich Social Media. Ja, es ging dann los mit solchen Sachen, natürlich Blogs, ja, wo ich dann kommentieren konnte, interagieren konnte mit Inhalten. Das war das Ding, ja, war super gehypt. Erst die Blogs, dann kam sowas wie Mein VZ, StudiVZ, ja, all diese Verzeichnisse so aus Deutschland heraus, die natürlich Copycats angelehnt aus den Staaten waren, an Facebook, MySpace gab es damals. Also das ist alles so Web 2. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu interagieren, mich zu vernetzen, auszutauschen, so, und wo uns das hingeführt hat, wissen wir jetzt inzwischen. Und aus meiner Sicht ist da natürlich so ein bisschen die Frage, Die ganzen Plattformen leben natürlich nur von den Inhalten der Nutzer. Ohne die Nutzer ist alles nichts, ja, so. Und genau das ist jetzt so das, wo Web3 drauf abzielt und sagt, hey, warum bekomme ich denn bei einem YouTube, wenn ich dort wahnsinnig guten Content mache, denn eigentlich nur 0,05 Euro beziehungsweise Cent, wenn ich 1000 Views für die generiere durch meine Inhalte, die ich geschaffen habe. Und ich glaube, da wird sich halt Richtung Web 3 nochmal einiges verschieben, dass man nachweisen kann, ja, es ist mein originärer Content, es ist mein Hirnschmalz, den ich da reingegeben habe. Und wenn der jetzt weiter lizenziert wird, ist ganz klar nachweisbar in Zukunft, dass es mir gehört. Ja, auch im Kunst- oder Musikbereich, so Royalties, ja, sind dann ganz klar nachvollziehbar digital, wem gehört das und wer kriegt dann für die Nutzung letzten Endes ein Geld dafür. So. Und ich glaube, da entwickelt sich sehr, sehr viel. Wie du eben schon gesagt hast, auch das ganze Thema Metaverse, digitale Assets, die man dann im Avatar anziehen kann, die man bestenfalls auch von Metaverse zu Metaverse mitnehmen kann. Jetzt das ganze Thema Apple Vision Pro ist natürlich super gehypt aktuell. Ist die Frage, ja, das wird erstmal nur einer kleinen Nische zugänglich sein, die Techies, die sich leisten wollen und auch können. Ich hatte so einen Teil noch nie auf. Du schon, Fabian?
Tatsächlich nur einmal. Also die Apple Vision Pro noch nicht. Aber natürlich AR und VR Glasses, ja.
Ja, okay. Also ich hatte es auch schon bei einer PS5 tatsächlich. Das war okay, fand ich. Also jetzt noch nicht so atemberaubend, aber schon cool, so coole Gaming Experience. Aber noch nicht so, dass ich gesagt hätte, oh wow, da ist ja alles wirklich pixel perfect, ja. Aber ich habe da sehr hohe Erwartungen in die Apple Vision Pro. Ich bin sehr gespannt, wenn ich sie das erste Mal aufhabe. Könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare reinhauen, wie ihr es findet, ob ihr es schon getestet habt und was ihr davon haltet. Aber um da nochmal zurückzukommen, was würdest du denn aus deiner Sicht ganz klar zum Begriff Web3 zählen? Wir haben eben schon ein paar Punkte genannt, aber lass es uns nochmal zusammenfassen an der Stelle.
Genau, also wie gesagt, Web 3 ist halt am Ende des Tages, sagen wir mal, ein sehr großer Begriff. Für mich gehört dazu Generative AI, also quasi die Möglichkeit, dass man selber Inhalte generieren kann. Mhm. Metaverses als eine Art Darstellungsebene und Blockchain als quasi das infrastrukturelle Rückgrat dieser ganzen Technologien. Und tatsächlich ist es so, du hast es gerade eben gesagt, es wird alles noch so ein bisschen für sich entwickelt. Das ist auch total fein. Ab einem gewissen Punkt wird aber das alles zusammenfließen müssen. Und das ist das, was ich meinte, dass am Ende Interoperabilität super essentiell sein wird für eine wirklich reibungslose Erfahrung.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, perfekt. Gut zusammengefasst. Es ist da, glaube ich, aber was ich spannend finde, ist halt natürlich auch so ein Stück weit das ganze Thema, dass die Großen, natürlich klar, setzen sich alle Großen auf das Thema, ja, und wollen da ihr Metaverse bauen. Und du hast eben gerade schon richtig gesagt, Interoperabilität, schwieriges Wort, gut ausgesprochen. ist immer so ein Stolperer, hatte ich letztens auch in der Podcast-Aufnahme schon dreimal und ich dachte mir jedes Mal, hoffentlich geht das gut.
hast du gut gemacht.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich was, wo ich sage, ist mir doch egal, in welchem Metaverse ich mich als User mit meinem Avatar gerade bewege. Ich möchte meine Assets, ob das jetzt bei einem Meta ist oder bei einem anderen Anbieter, will ich doch einfach mitnehmen. Es ist mir doch egal. Oder bestenfalls will ich sie auch noch in Spiele mitnehmen. Ja, also es ist ja, der Avatar ist ja das, was mich nach außen in die digitale Welt sozusagen als Persönlichkeit ausdrückt, ja. Und das möchte ich so individuell wie möglich gestalten, so. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da wird es noch weiter hingehen, dass da die Möglichkeit besteht, diese Assets in verschiedensten Szenarien einzubinden und zu nutzen, tatsächlich. Ja. Alright. Was für Potenziale siehst du da bei dem Thema Web 3 aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine sehr große Frage. Geht zu deinem kleinen Disclaimer wieder rein. Ne? Ich glaube, wir können jetzt hier...
Ich habe große Fragen für dich heute.
Wir können, glaube ich, jetzt nicht auf jedes Potenzial eingehen, aber wir können es mal grob abreißen. Lass uns das so machen, dass wir mal das ein bisschen runterbrechen, deine Frage, und mal schauen, was für Herausforderungen haben wir denn heute eigentlich im Web 2, ne? Und was kann Web 3 dazu beisteuern und was für Vorteile entstehen dann ja für Einzelpersonen, aber auch für Unternehmen. Weil es sind, zum einen sind es halt irgendwo Herausforderungen, aber zum anderen sind es halt vor allen Dingen Möglichkeiten. Und das ist super essentiell, meiner Meinung nach. Also wenn wir heute mal auf das Web 2 gucken, wir hatten es ja eigentlich schon ein bisschen angeteasert, ist das Thema zentrale Kontrolle und Datenhoheit. Also diese Web 2 Plattformen, wie jetzt die ganzen Meta-Services, bedeuten halt, dass Meta hat quasi die zentrale Kontrolle über Benutzerdaten. Benutzer haben quasi nur begrenzt Kontrolle darüber, wie ihre Informationen, ihr kreierter Content von diesen Firmen genutzt wird. Und das ist für vielleicht, das ist halt der Punkt, vielen wird es egal sein, glaube ich. Ne? Aber wenn man wirklich erkennt, was für ein Potenzial jeder Einzelne hat, auch monetarisierungstechnisch mit diesen Inhalten, ist es dann doch eigentlich relativ wichtig, ne? Dass man sagt, Web 3 strebt jetzt quasi an, dass man diese Datenhoheit wieder auf die Nutzer zurückschiebt und sagt, hey, ihr habt die volle Kontrolle über eure persönlichen Daten und ihr könnt entscheiden, wie und wann ihr diese mit wem teilt und, eher angeteasert, vor allem, was ihr im Gegenzug dafür erhalten könnt. Und das gibt halt jedem Einzelnen einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten. Und tatsächlich ist es auch am Ende des Tages ein Vorteil eventuell für solche Unternehmen, weil wenn die Nutzer ihre Daten selber verwalten würden, ja, dann hast du nicht mehr das Problem, dass du, sagen wir, diesen ganzen Datenschutzsachen, die werden dann ein bisschen einfacher, theoretisch, ja, weil die Unternehmen müssen die Daten nicht mehr verwalten. Das ist dann die Aufgabe der Nutzer. Was am Ende des Tages, und das ist auch so eine User Experience Sache aktuell im Web 3 in der Entwicklung, das müssen die Leute auch erstmal lernen, wie sie mit dieser Verantwortung umgehen. Ne? Und das ist so ein Thema, sagen wir mal, eine Herausforderung, zentrale Kontrolle und Datenhoheit.
Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
Genau. Genau. Und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, was natürlich auch ein Teil davon ist, ist halt das Thema Monopolstellung dieser großen Unternehmen. Ne? Also am Ende des Tages, wenn wir dezentralisieren, dann können wir wieder für mehr Wettbewerb, Innovation sorgen. Ja. Und wie gesagt, dieses Datenschutzthema können wir damit auch eventuell lösen. Ja, das hört sich erstmal so von der Vision immer toll an. Wie es tatsächlich in der Umsetzung ist, ist dann nochmal was anderes. Ja. Ein anderes Thema, was vielleicht jetzt hier unsere deutschen Zuhörer vermutlich nicht wirklich tangieren wird, ist das Thema, dass man in vielerorts dieser Welt nur eingeschränkten Zugang zu Finanzdienstleistungen hat. Ich finde, das ist ein super krasses Problem. Das liegt daran, dass entweder ist die Infrastruktur nicht vorhanden in gewissen Ländern oder man muss hohe Gebühren zahlen, damit man traditionelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann oder man wird auf irgendeine Art und Weise diskriminiert und darf einen gewissen Service oder Dienstleistung nicht wahrnehmen. Ja, das ist ein absolutes No-Go. Und in Web 3, wir hatten das eben schon gesagt, permissionless, hat halt eben die Vision, dass jeder Mann und jede Frau quasi diese Dienstleistungen, egal ob es jetzt Finanzdienstleistungen sind, aber auch andere, wahrnehmen kann. Ja, und deswegen, man hört das, man nennt das im Web 3 Decentralized Finance, also DeFi, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ein anderes Rabbit Hole, da gehen wir hoffentlich heute nicht rein, sonst kommen wir nicht mehr raus. Aber am Ende des Tages haben wir in dieser heutigen Welt einen eingeschränkten Zugang zu Finanzdienstleistungen, also einige, und das lässt sich damit eventuell hoffentlich lösen. Ja. Last but not least, und das ist so ein bisschen eine Kerneigenschaft der Blockchain, ist im Web 2, je nachdem, also was für einen Dienst man nutzt, hat man manchmal echt Zweifel, so was machen die eigentlich da im Hintergrund mit meinen Daten? Ja, man hat gar keine Transparenz darüber, wie Algorithmen funktionieren oder wie bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und das liegt so ein bisschen in der Natur der Public Blockchain, dass man dass man gewisse Transaktionen nachverfolgen kann, ja, und sagen kann, hey, das ist damals, der Asset wurde damals mir zugeordnet und der gehört wirklich mir. Ja, das heißt, ich habe Transparenz und ein gewisses Vertrauen, was heutzutage schlicht und weg einfach nicht machbar ist. Man muss quasi auf die Versprechen der Unternehmen vertrauen. Das ist vielleicht noch so ein Punkt. Und das gerade jetzt mal.
Gerade bei dem Thema Vertrauen, wenn ich da nochmal draufgehen darf. Also was passiert da draußen mit meinen Daten, ist natürlich ein riesiges Thema. Ja, gerade ich weiß nicht, es ist schon einige Jahre her, da habe ich das mal auch Spaß gemacht und habe mir runtergeladen, diesen Report, wo Facebook mit meinen Daten wie arbeitet. So, da sind sie zu verpflichtet, dass ich mir das als Nutzer runterladen kann. Und es war am Ende ein 80-seitiges Dokument. So, ja, also da passiert schon ein bisschen was. So, und klar wird jetzt auch immer gesagt, so, ja, Mensch, Facebook und die anderen Social Networks, Datenschutz ist ja schwierig. Und ich bin seit einigen Jahren auch Dozent an der Handelskammer und habe da einen Kurs mit den Kollegen aus Hamburg und mache dort für das Thema Social Media Marketing. Und da kommt immer mal wieder so die Kritik, ja, das ist ja datenschutztechnisch schwierig. Und da sage ich aber auch immer den Teilnehmenden, naja, es ist nur insofern kritisch, insofern ich sensitive Daten dort reinwerfe, ja. Ihr seid selbst eure besten Datenschützer dort an der Stelle. Und das ist egal, was ihr macht im Netz. So, also das nur mal so als kurzer Zwischeneinschub an der Stelle. Aber ja, ich gebe dir total recht. Fehlende Transparenz und Vertrauen. Warum werden mir Inhalte ausgespielt? Ja, wo werden meine Daten wie genutzt? Wem gebe ich überhaupt Zugriff auf meine Daten? Auch sowas kann in Zukunft gelöst werden. Ich hatte letztens eine Podcast-Aufnahme mit dem Holger Köter von IOTA, und da war es so, dass wir da auch drüber gesprochen hatten, dass man sich auch ohne all seine Daten, ja, preiszugeben, kann man sich verifizieren im Netz, indem man sagt, hey, ich habe zum Beispiel mit einem großen Anbieter einen Verifizierungsprozess, also einen KYC-Prozess, Know Your Customer-Prozess durchlaufen. Das mache ich einmal und dann habe ich einen Token, ja, in meiner Wallet, der dafür da ist, nachzuweisen, dass ich diese Verifizierung gemacht habe. Das heißt, diesen nächsten Anbietern, die mit mir und meiner Wallet interagieren, muss ich gar nicht mehr meinen Personalausweis hinlegen, ja, sondern da, die gucken nach, ist der Token in der Wallet, ja oder nein, und ist er valide und aktiv? Ja, wenn das der Fall ist, dann prüfen die nichts weiter, weil sie wissen, es ist schon gemacht worden, ja, an anderer Stelle, von offizieller Stelle. Und das ist halt was, wo ich auch sagen kann, stellt euch das Beispiel vor, habe ich da in dem Podcast auch gesagt, ihr geht in die Diskothek und gebt einer fremden Person, ja, also dem Türsteher, gebt ihr dann einfach euren Personalausweis. Diese Person, die ihr gar nicht kennt, bekommt erstmal alles von euch, de facto, ja, ob ihr es wollt oder nicht, ja. Woher kommt ihr, wo wohnt ihr, wo wurdet ihr geboren, wie alt seid ihr, ja, seid ihr Mann, Frau, divers, was auch immer. Und das ist halt sowas, wo ich sagen kann, okay, du möchtest wissen, ob ich 18 bin, dann kann ich dir diese Information zuspielen, ja, mittels des Token. Und ihr fragt einfach nur ab, 18 ja oder nein. Wie alt, ob ich dann 30 bin oder ob ich gerade 18 bin oder 50 bin, hat die andere Person oder die andere Entität ja gar nicht zu kümmern. Und das sind halt so Themen, glaube ich, wo wir in Zukunft noch ganz, ganz tolle Services und Nutzungsmöglichkeiten, auch wie man mit Daten umgeht, bekommt, was ich sehr, sehr spannend finde. So, sorry für meinen kurzen Aufflug.
Alles gut. Ich meine, ich glaube, das ist genau, da sind wir direkt bei dem ersten Vorteil, ne, für jede Einzelperson, und zwar diese Selbstbestimmung über persönliche Daten. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und genau, also finde ich super spannend. Ich glaube, dass es regulatorisch, ne, mit dem ganzen Datenschutz, was wir alles jetzt hier aufgebaut haben, ein bisschen schwierig wird zu manövrieren, aber ich bin auch ziemlich überzeugt, dass wir das hinbekommen. Genau. Weitere Vorteile für die Einzelnen sind, ja, sagen wir mal, direkte Beteiligung an den Netzwerken. Wir hatten das eben, man hat quasi im Web 3 ein Stück weit ein Stimmrecht. Ja, nicht nur, dass man finanziell von der Beteiligung an einem Blockchain-Netzwerk, an einem Dienst, an einer sogenannten Decentralized App, einer DApp, teilhaben kann, sondern auch Governance-technisch. Du kannst mit abstimmen, in welche Richtung sich ein Netzwerk, ein Protokoll, ein Service entwickelt. Und das haben wir heute auch nur begrenzt. Ja, ich meine, Unternehmen machen Umfragen. Ja, was können wir besser machen und so. Ob sie das dann wirklich verbessern, ist eine andere Sache. Wenn du in der Blockchain, in der Netzwerkwelt über ein neues Feature abstimmst, da kannst du wirklich deine Macht als Einzelner ausüben. Ne? Und das ist das Ding, was ich sage, oder das Thema mit der Demokratie, dass es wieder demokratischer wird im Internet. Mhm. Wir hatten das Thema finanzielle Inklusion, ja, also dass man uneingeschränkten Zugang hat. Das kann auch für uns in Deutschland spannend sein, versteht mich da nicht falsch. Ne? Warum muss ich zu einer Bank gehen und nach einem Kredit fragen? Warum kann ich nicht einfach jemanden, den ich nicht kenne, nach einem Kredit fragen und auf die Blockchain vertrauen, dass sie das für mich abwickelt? Das schafft ganz, ganz neue Möglichkeiten für jeden Einzelnen unter uns, ja. Und vor allen Dingen auch für die Leute, die es wirklich brauchen. Ja, sagen irgendwelche, weiß nicht, Ja, vielleicht kennt ihr das Ethic Hub, coole Sache, wo mexikanische Kaffeebauern quasi, den kannst du einen Kredit geben und dafür bekommst du dann quasi einen Return. Ja, und du unterstützt quasi direkt eine Kaffeefarm in Mexiko. Du kennst die nicht, aber du kannst es über einen Smart Contract abwickeln. Also okay. solche Sachen. Ja. Sicherheit und Transparenz hatten wir. Ja, das ist ein Vorteil. Ich glaube, die Umsetzung, da müssen wir noch mal ein bisschen ran. Wer sich auskennt mit Blockchains und auf Etherscan und Co. irgendwelche Transaktionen nachverfolgen will, es sieht noch wortwörtlich kryptisch aus. Und da müssen wir, glaube ich, noch von der User Experience her was tun. Aber es ist de facto nachvollziehbar. Und das ist schon mal ein Schritt. Ja. Du hattest eben gesagt, Royalty Fees. Also wir haben neue Monetarisierungsmöglichkeiten, sprich als Künstler, wenn ich jetzt ein digitales Bild erschaffe, ein NFT, ja, kann ich davon profitieren bei jedem Weiterverkauf. Ja, das war damals nicht so. Stell dir mal vor, was Van Gogh verdient hätte, wenn er immer bei jedem Weiterkauf von seinen Gemälden partizipiert hätte, ja, und profitiert hätte. Ja. Das heißt, wir haben ganz neue Möglichkeiten, uns auch für uns einzelne, sagen wir mal, ja, Geschäftsideen aufzubauen und diese zu verfolgen. Und da kommen wir vielleicht jetzt schon so ein bisschen in die Unternehmensvorteile rein. Mhm. Diese ganze Blockchain-Thematik gibt mir als Künstler zum Beispiel auch die Einsicht, wer ist denn aktuell der Besitzer von meinem Kunststück? Ja, und dann kann ich basierend auf dieser Information, versteht mich nicht falsch, ich weiß nicht, dass es der Erik ist, ich weiß nur, dass es eine gewisse Adresse ist, ein Pseudonym. Und dann kann ich aber trotzdem diesem Pseudonym weitere Bilder hinschicken und fragen, hey, hast du Lust? Du bist ja ein Fan, vielleicht magst du das, kriegst sogar einen Discount. Und das kannst du heute nicht, ja. Ich kaufe ein Bild, die Leute wissen nichts über mich und können mich danach auch nicht erreichen. Und das ist aus einer Unternehmenssicht ganz spannend, wenn wir in die Richtung Kundenbindung und Belohnung gehen, also so klassische Loyalty-Programme. Mhm. Genau. Weiterer Vorteil für Unternehmen ist tatsächlich eine Effizienzsteigerung. Das heißt, Prozessoptimierung und so weiter durch die Automatisierung von gewissen Prozessen. Vielleicht mal eingeschobene Blockchain eignet sich hervorragend dafür, wenn man koordinative Probleme hat. Ja, und da können Smart Contracts super helfen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den Unternehmen für sich verfolgen können. Mhm. Dann haben wir das Thema Datenschutz, hatten wir eben. Vielleicht kann man ein Stück von dieser, ja, Last, sich um Datenschutz zu kümmern, an die Nutzer abgeben und profitiert dadurch. Ganz spannend ist natürlich neue Geschäftsmodelle basierend auf Tokenisierung. Ja, nochmal die Referenz an deinen Podcast mit, genau. Ja, mit Tokenized. Und genau, weil Tokens, die ermöglichen einfach eine Teilbarkeit, eine Handelbarkeit, Automatisierung von Transaktionen. Das ist super spannend, da einfach ein bisschen tiefer einzutauchen und zu gucken, auf was kann ich das denn heute verwenden? Kann ich Produkte verbessern oder sogar neue entwickeln? Ist, glaube ich, ganz spannend. Und auch DeFi hatten wir eben auch. Kann natürlich für Unternehmen genauso spannend sein, sich einen Kredit woanders zu nehmen und, sagen wir mal, Zinsen zu sparen, weil man einfach nicht einen Intermediär dazwischen hat, ja. Genau. Definitiv, das heißt, das sind ungefähr so.
Ja, genau.
Genau. Das sind mal so ganz grob mögliche Vorteile. Es gibt natürlich noch weit mehr, es gibt auch noch weit mehr Herausforderungen, aber damit ihr mal so ein Gefühl habt.
Eins, was ganz viele Unternehmen natürlich jetzt auch in den letzten Monaten machen, ist natürlich klar das offensichtlichste Thema Kundenbindung und Loyalty-Programme. Ja, also die Lufthansa hat da was gemacht mit Uptrend heißen die, glaube ich, ne? Uptrend, genau, haben sie.
Uptrip.
Ah, sorry, ja, genau. Uptrip an der Stelle, nicht Uptrend. Dann natürlich die Kollegen von Starbucks haben da einiges gemacht mit ihrem Loyalty-Programm. Also das ist sowas, wo es natürlich sehr offensichtlich ist, dafür gewisse Token-Modelle zu nutzen an der Stelle. Das ist jetzt sehr allgemein gewesen. Und ich meine, Fabian, jetzt haben wir dich natürlich von der Telekom eingeladen, um so ein Stück weit besser zu verstehen, naja, was macht ihr denn da jetzt genau im Bereich Blockchain und warum und wie setzt ihr euch mit dem Thema Web3 überhaupt auseinander?
Ja, das jetzt wird's spannend. Also ehrlicherweise, alles davor war auch schon spannend, jetzt bin ich krumm. Warum und wie setzen wir uns damit auseinander? Also ehrlicherweise stellt sich mir gar nicht mehr die Frage, warum Web3 strategisch relevant für uns als Telekom oder aber auch für andere Corporates ist. Vielleicht bin ich aber mittlerweile auch ein bisschen biased, weil ich zu tief im im Rabbit Hole gelandet bin. Aber am Ende des Tages ist es so, dass Web3 bzw. Blockchain die aktuelle Macht- und Marktstruktur im Internet nachhaltig verändern wird. Und wir bewegen uns weg, wir hatten das heute, von zentralisierten Plattformen hin zu einer neuen Art der Interaktion von Nutzern, der Art und Weise, wie Informationen gespeichert werden und wie man digitale Assets besitzen kann. Und deswegen glaube ich, dass eine aktive Teilnahme an der Entwicklung dieser, ich nenne es mal, makroökonomischen Bewegung einfach super wichtig ist. Und auch wenn man am Anfang vielleicht nur dazulernt, aber ich glaube, dass eine aktive Teilnahme nur von Vorteil sein kann für Corporates und deswegen auch für uns als Telekom. Genau. Also das mal so zum Warum. Wie wir da hingekommen sind, das ist ja eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben gemerkt, wir müssen uns damit auseinandersetzen und haben dann überlegt, ja, als kleines Team sind wir gestartet und haben dann geschaut, was ist unsere Rolle als Telekom im Web 3? Wie wollen wir uns positionieren? Das heißt, wir haben uns Fragen vorgenommen, wie welche Probleme unserer Kunden können wir mit Blockchain lösen? Mhm. Welche existierenden Produkte, Geschäftsmodelle lassen sich verbessern oder neu entwickeln? Dann die Frage, wie kann Blockchain bestehende Betriebsprozesse verbessern und uns vielleicht Geld einsparen? Dann natürlich, und das ist so ein Klassiker in der Konzernwelt, welche internen Projekte mit Blockchain gibt es schon? Ja, oft ist es ja bei solchen großen Firmen so, dass man links und rechts gar nicht genau weiß, ob da schon Aktivitäten im Gange sind. Das war auch eine ganz wichtige Aufgabe, um das so ein bisschen zu orchestrieren. Und last but not least, welche spannenden Projekte und Firmen gibt es da draußen, ja, um zusammenzuarbeiten oder vielleicht sogar zu investieren? Genau, und aus diesen Fragen haben sich quasi alle aktuellen Aktivitäten abgeleitet.
Mhm. Und als du damit gestartet bist und diese Bestandsaufnahme gemacht hast, gab es denn da schon Projekte, die da waren? Weil, also du sagst es ja, das muss man mal so ein bisschen orchestrieren und schauen, wer ist da schon überall dran. Gab es da schon proaktiv Leute, die das intern bei euch getrieben haben dann?
Ja, klar. Also gerade im Geschäftsfeld von der T-Systems zum Beispiel war halt schon immer Private Blockchains auch ein großes Thema. Bevor wir jetzt zu Public gekommen sind, gab es ja auch ganz viele Private Blockchain-Projekte. Es gibt immer mal wieder Projekte hier, die Blockchain so ein bisschen tangieren, ja, die jetzt nicht rein sich auf Blockchain fokussieren, aber irgendwie merken, das ist eine ideale Technologie, um ein gewisses Teilproblem zu lösen. Und die gibt es immer hier und dort. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es vielleicht sogar noch welche gibt, die wir noch nicht entdeckt haben, weil sie vielleicht noch zu klein sind. Aber da haben wir jetzt mittlerweile auch eine gewisse Transparenz intern, dass Leute wissen, und wo sie hin müssen. Und das ist auch schon mal ein großer Vorteil.
Ja, dass sie wissen, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, dann komme ich zum Fabian, um mal zu gucken, wie man dort Synergien im Konzern dann schaffen kann, richtig?
Genau, idealerweise.
Ja, bestenfalls, genau, richtig. Wenn man sich an den Prozess hält. Alright. Und ich habe mich natürlich auch so ein Stück weit zu euch vorbereitet und geschaut, was ihr so im Web3-Umfeld schon gemacht habt. Da gibt es ja doch schon einige Projekte, in die ihr tatsächlich auch mit investiert seid. Kannst du uns da so ein bisschen mehr zu erzählen? Weil das finde ich total spannend, dass ihr da auch proaktiv in die Projekte mit rein investiert, weil ihr da großes Potenzial scheinbar seht.
Genau, also wir haben über unser strategisches Investment-Vehicle T-Capital in einige Projekte investiert. An der Stelle muss ich sagen, dass ich natürlich nicht für die Kollegen sprechen kann im Sinne, warum und wie viel und so. Das weiß ich tatsächlich auch selber nicht. Deswegen lass uns das einfach ganz kurz und knapp halten. Ich glaube, wir kommen im Rahmen von den aktuellen Aktivitäten, die wir als Telekom machen, sowieso auf das eine oder andere Projekt nochmal zu sprechen. Wir haben investiert in ClearX. ClearX ist ein Clearing- und Settlement-Abwicklungsdienst, den wir halt nutzen zwischen den verschiedenen Telekommunikationsanbietern, um verschiedene Use Cases zu verproben. Für alle, die jetzt mit Clearing und Settlement nichts zu tun oder nichts anfangen können mit diesem Begriff, es bedeutet quasi, jetzt stellt euch mal so einen Kundenwechsel vor, ja, dann müssten wir, wenn jetzt jemand von einem anderen Operator zur Telekom wechselt, muss der andere Operator uns Bescheid geben, sagen, pass mal auf, da kommt jemand. Ja, dann sagen wir, okay, haben wir gesehen. Das ist ein bisschen wie bei Volt, ja, wenn man was bestellt, ja, wenn Bestellung wird gesehen, das ist quasi das Clearing. Und wenn diese Bestellung durchgeführt ist oder auch der Kundenwechsel, hat man quasi das Settlement. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das ist natürlich ein großes koordinatives Problem oder Herausforderung für Telco-Anbieter. Also ClearX heißt die Firma. Weiteres Projekt, in das wir investiert sind, ist Helium. Sollte den meisten wahrscheinlich sogar bekannt sein. Es ist ein dezentrales Peer-to-Peer IoT und Mobilfunknetz. Relativ naheliegend, warum wir da rein investiert haben, kommen wir gleich vielleicht mal drauf zu sprechen. Dann gibt es Celo. Celo ist eine Mobile-First und Carbon-Negative-Blockchain im Ethereum-Ökosystem, bewegt sich auch gerade in Richtung Layer 2. Leute, die damit was anfangen können, also quasi eine skalierbare Blockchain. Und ist super spannend für uns aus einer technologischen, gesellschaftlichen wie ökologischen Sicht. Also kann ich jedem mal ins Herz legen, da einfach mal reinzuschauen. Super spannend, was das Team da macht. Hier ist es super interessant zu erwähnen, das war für uns das erste Mal, dass wir via Tokens investiert haben. Also das war für uns auch komplett eine neue Erfahrung, auch so rein buchhalterisch, wie handelt man jetzt Tokens? Ja, das war für uns eine super Erfahrung. Und machen wir auch einiges mit. Dann gibt es noch Mento Labs. Das ist ein Stablecoin Digital Asset Innovation Lab, auch im Celo-Ökosystem. Das heißt, die unterstützen quasi andere Firmen dabei, wenn man jetzt, weiß nicht, ein tokenisiertes Geschäftsmodell aufbauen will. Ne, die sind spezialisiert auf Stablecoins, haben auch jetzt vor kurzem in Afrika mit Opera, einem Browser, eine Lösung, eine Payment-Lösung für die Nutzer gefunden mit MiniPay, auch ein super spannendes Projekt. Und mit denen arbeiten wir auch zusammen.
Mhm. Okay. Da an der Stelle sei nochmal ganz kurz gesagt für alle diejenigen, die zuhören. Ja, das ist no financial advice. Das heißt nicht bloß, weil jemand hier rein investiert hat, ja, dass ihr sofort losrennt und direkt rein investiert und sagt, Mensch, alles ist ja super. Ja, die Kollegen haben da investiert, das mache ich jetzt auch. So, also immer, ja, und das wisst ihr ja auch schon von mir, do your own research. Setzt euch damit auseinander, ob das ein Thema für euch sein könnte oder nicht. Aber wir geben hier nur einmal wieder, was die Kollegen der Deutschen Telekom schon gemacht haben. Und was für Projekte dabei rausgekommen sind, heißt aber nicht, dass es hier irgendwo eine Anlage- oder Kaufberatung darstellt. Service Ende. Sehr gut. Ja, cool. Also danke da für den Einblick, weil es ist aus meiner Sicht total, total spannend zu sehen, dass ihr da schon auch so proaktiv drinne seid. Hätte ich jetzt, bevor ich mich da nicht tiefer in der Recherche mit auseinandergesetzt hatte, wusste ich das tatsächlich auch gar nicht. Und ich habe auch noch nicht alle Projekte gefunden. Also Helium hatte ich gefunden, das eine oder andere tatsächlich nicht. Von daher super, super spannend, was ihr da macht. Was ich aber auch gesehen hatte, ist natürlich, das ganze Infrastrukturgeschäft ist ja was die Telekom seit Jahrzehnten betreibt, ja, mit den Rechenzentren. So, und kam daher bei euch auch so ein Stück weit die Überlegung, das so ein bisschen als low-hanging fruits mitzunehmen und da den Einstieg ins Web 3 zu finden? Also war das so die Überlegung oder liege ich da falsch?
Ja, also ich glaube, also man kann schon sagen, dass es der Startpunkt unserer Web3-Aktivitäten war. Mhm. Ich glaube, rückblickend lässt sich das könnten auch so verkaufen, wie du gerade gesagt hast. Also ich meine, im Herzen der Telekom sind wir einfach ein Infrastrukturprovider. So, deswegen ist es eigentlich ziemlich naheliegend, dass wir mit unseren Rechenzentren auch zu der Dezentralität der Blockchain beitragen können, ja, auch mit unserer Cloud. Und das hat angefangen mit einem kleinen Team, das quasi in einer Art interner Startup-Manier angefangen hat, erste Chainlink-Oracles und kurze Zeit später Staking-Validatoren ans Laufen zu bringen. Und dann kam das strategische Investment in Celo und die Kommunikation davon hat auch dann zu mehr Sichtbarkeit im Markt geführt und weiter das Interesse auch geweckt, quasi bei weiteren Blockchain-Foundations mit uns zusammenzuarbeiten. Und das einiges zusammengekommen. Also heute, ich habe extra nochmal mir den Stand geben lassen, das ist jetzt Stand 19.02.24, muss ich hier erwähnen, haben wir bei der Telekom MMS, also quasi unseren internen Vorreitern, mehr als 100 Millionen US-Dollar Locked Volume auf unseren Staking Nodes und unterstützen 12 Protokolle mit unserer Infrastruktur. Darunter sind Flow, Polkadot, Celo, Polygon, Energy Web, LF0, Q Blockchain, Stakewise, Chainlink, Graph und seit neuestem Fetch AI, um jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen. Genau, damit haben wir angefangen.
Ja, war Wahnsinn. Also das ist ja schon echt einiges, muss man sagen. Ja, cool. Polygon war ja auch relativ medienwirksam. Also das ist auf jeden Fall durch die Szene gegangen. War, glaube ich, auch erst letztes Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, 2023. Aber müsste ich auch nochmal nachschauen. Können wir euch aber gerne sonst auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist gar kein Problem. Aber ja, cool. Also das war für mich so der No-Brainer, ja, weil ich sag mal, Rechenzentren habt ihr da, ja, dementsprechend könnt ihr auch Nodes betreiben und das ist natürlich so ein einfacher, nativer Einstieg so in das Ganze. Genau.
Genau, und das ist halt, ich meine, das ist jetzt nur das reine Web3-Infrastrukturgeschäft, ne? Also ebenfalls wichtig ist für uns als Telco natürlich auch unser Kerngeschäft Konnektivität und ich hatte das eben schon ein bisschen angedeutet, im Telekommunikationsgeschäft gibt es viele Prozesse, die viel Koordination und Transaktionen benötigen. Also ideale Voraussetzungen, wie gesagt, für eine Blockchain, gerade wenn man mit anderen Anbietern zusammenarbeitet. Und hier verproben wir mit ClearX die Automatisierung von diesen Clearing- und Settlement-Prozessen von unseren Diensten. Und wir haben da jetzt Erfahrungen schon gesammelt mit Roaming und mit Datendiensten. Mhm. Und genau, des Weiteren machen wir mit Helium etwas. Wir haben mit Helium, haben wir nativ in unsere IoT-Creator-Plattform integriert. So können Entwickler sowohl unser eigenes Narrowband-IoT-Netz als auch Heliums dezentrales LoRaWAN-Netz ansteuern, was glaube ich, eine ganz coole Proposition ist. Und die T-Mobile in den USA hat sogar mit Helium einen Wholesale-Vertrag abgeschlossen. Also so können Helium Mobile Kunden, ja, das ist da wirklich ein Produkt, das dezentrale Helium Mobilfunknetz nutzen und das T-Mobile 5G-Netz, ja, und das zusammen als Proposition. Das kann man mal so grob erzählen für das, was wir in unserem Kerngeschäft machen.
Okay. Und neben dem Kerngeschäft oder neben der Infrastruktur, habt ihr da noch andere Projekte, an denen ihr gerade dran seid? Weil ich sag mal, das ist sehr, 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 sehr naheliegend, würde ich jetzt erstmal per se sagen. Mhm. Gibt's da noch was anderes, wo ihr sagt, okay, da entwickeln wir gerade dran? Kannst du da vielleicht so ein bisschen für uns aus dem, naja, Nähkästchen, ne? Ist vielleicht immer ein bisschen zu viel gesagt, aber kannst du uns mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen eventuell nehmen?
Also wir haben auch andere Projekte und hier liegt tatsächlich auch gerade vermehrt der Entwicklungsfokus. Allerdings, und das müsst ihr verstehen, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht allzu tief ins Detail gehen. Was ich sagen kann, ist, dass Wallets für uns natürlich ein spannendes Thema sind. Wir haben viele Gespräche mit anderen Unternehmen geführt und da hat sich halt ein bisschen rauskristallisiert, dass Brands am Ende des Tages eine wichtige Rolle spielen werden, um Web3 massenmarktfähig zu machen. Und viele von diesen Brands, wir hatten das eben mit Starbucks, mit Lufthansa, experimentieren heute schon. Ja, was kann ich denn eigentlich im Web3 machen? Aber die Mehrheit hat weder die richtigen Skills, das Budget oder noch die Zeit bzw. Fokus, um sich damit zu beschäftigen. Und deswegen haben wir zusammen mit ausgewählten Partnern, kann ich an der Stelle auch noch nichts nennen, uns zusammengeschlossen und uns quasi so ein bisschen die Enabler-Rolle zugeschoben und da arbeiten wir gerade an easy-to-use embedded Wallets und da natürlich darauf aufbauende Use Cases. Das kann ich soweit sagen. Genau.
Okay, also easy-to-use embedded Wallets im Telekommunikationsbereich. Okay, vielleicht kann da ja jeder mal für sich nachdenken und überlegen, was das sein könnte. Wenn du dazu mehr sagen kannst, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir da nochmal ein Update machen oder ein Update in die Community spielen könnten. Ja, also
klar, also ich lasse es euch wissen, sobald es kommunikationsreif ist. Okay. Genau. Okay. Dauert hoffentlich nicht mehr allzu lange, aber ihr wisst ja, wie es ist.
Ja, okay, perfekt, gut. Ich höre jetzt auch mal auf, irgendwie nachzubohren oder da nochmal nachzulegen. Ich merke, ich komme da jetzt erstmal nicht tiefer in das Thema rein.
Sorry.
Okay, kein Problem, alles gut. Aber wir haben ja einen schnellen Draht zueinander, von daher würde ich sagen, kriegen wir das auf jeden Fall mit. Und ich gebe es an euch weiter da draußen. Alright, um das Ding so ein bisschen abzuschließen, wohin geht denn aus deiner Sicht so die Reise für euch als Telekom im Web 3 und in welcher Rolle seht und versteht ihr euch da auch so ein Stück weit? Beziehungsweise was sind da so eure Pläne die nächsten Jahre?
Also wir wollen Web 3 für den Massenmarkt ermöglichen. Also es ist ein ganz klares Ziel, dass Kunden so einfach und sicher wie möglich in Zukunft mit digitalen Assets agieren können. Und ich glaube, das ist für die gesamte Industrie noch ein längerer Weg, aber wir haben vor, diesen mitzugestalten. Also ich glaube, das kann man schon mal sagen. Aktuell arbeiten wir noch viel an den Grundbausteinen, die aus unserer Sicht Web 3 massenmarkttauglich machen können. Das bedeutet für uns quasi, wie kann man die Komplexität der Nutzung von Blockchains auf ein Niveau der heutigen Web 2 Welt bringen? Ja, ich meine, wir haben da eben schon drüber gesprochen. Es ist teilweise von der User Experience noch sehr kryptisch. Daran arbeiten wir gerade. Und sobald wir halt dieses richtige Fundament erstmal haben, ich glaube, dann geht der eigentliche Spaß erst los, weil dann sind wir wirklich in den Use Cases gelandet. Und da können wir uns glücklich schätzen, dass wir sowohl intern als auch extern immer mehr Interessenten und Partner finden, die sich mit uns zusammenschließen, um Use Cases zu entwickeln und diese in den Markt zu bringen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Projekt announced mit Bosch und Fetch AI. Die Kommunikation kann ich euch gerne oder dir, Erik, zukommen lassen, dann kannst du es auch noch in die Shownotes packen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. So viel kann ich verraten.
Okay, verstanden. Das heißt, ich weiß oder wir wissen, wo ihr letzten Endes euch seht. Vielleicht nochmal andersrum gefragt, wo siehst du denn Web 3 allgemein? Wo geht da die Reise für dich hin? Was siehst du da an Trends, an Themen, die dich da fernab, sagen wir mal, von der Telekom? Da gibt's ja auch noch den Fabian Trost, der so noch aktiv ist im Web 3. Welche Themen siehst du da sonst noch so allgemein?
Genau, also ich hatte es, glaube ich, gerade eben auch schon genannt. Ich glaube, es ist noch ein längerer Weg für uns alle. Ich würde mal sagen, es gibt dieses Sprichwort ja bei uns, we are still early. Und ich glaube, das kann man nach wie vor heute sagen. Wir machen technisch in der Web3-Industrie enorme Fortschritte. Man sieht das mit der Entwicklung von sogenannten Layer 2s für bessere Skalierbarkeit im Ethereum-Ökosystem. Aber auch andere Layer-1-Blockchains werden immer performanter und finden breitere Adoption oder auch ihre Use-Case-Nische. Da ist sehr, sehr viel Bewegung. Ne? Also ich muss sagen, ich bin zwar eigentlich nicht so lange im Web 3 unterwegs, jetzt rein beruflich 2 Jahre, aber was da passiert in der Industrie entwicklungstechnisch ist der Hammer. Ne? Also da herrscht eine ganz andere Zeitmessung. Was wir hier sehen, ist natürlich, dass auch das Thema User Experience, da gibt es auch Fortschritte. Also das Thema Account Abstraction wird, glaube ich, immer relevanter. Die ganzen User Interfaces von Decentralized Exchanges und diese Decentralized Apps werden auch immer besser, ja. Zudem, du hattest das auch in einem Podcast, Thema Regulierung mit Mika zumindest hier in Europa auch super relevant, um wirklich ja in die richtige Richtung zu kommen. Also es sind alles meiner Meinung nach wichtige Indikatoren im Markt, dass wir uns als Industrie für den Massenmarkt vorbereiten. Trotzdem liegt meiner Meinung nach der aktuelle Fokus gefühlt immer noch vermehrt auf Infrastrukturoptimierung und der Entwicklung von Enablern, ja. Leider noch nicht so viel auf diesen eigentlichen Use Cases. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns als Industrie, und da bewegen wir uns auch schon hin, ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber am Ende des Tages, die breite Masse wird Web 3 jetzt nicht nutzen, wenn wir ihnen damit keinen spürbaren Vorteil verschaffen oder ein echtes Problem lösen. Das heißt, meiner Meinung nach brauchen wir mehr Use Cases abseits von DeFi. Bei DeFi gibt es echt schon viel, aber Leute, die damit nichts am Hut haben, verstehen auch den Mehrwert von Web 3 bis Blockchain noch nicht wirklich. Aber wie gesagt, da tut sich ja viel. Stichwort Decentralized Physical Infrastructure. Dazu gehört das Thema Helium, was wir heute schon angesprochen haben. Payment ist auch super interessant, auch das Thema Remittances, ja. Das hat man auf Deutsch heißt das, glaube ich, Rücküberweisung. Wenn man jetzt quasi als Immigrant in ein Land kommt, ja, und das Geld quasi über die Grenze zu seiner Familie schicken will, ja, damit es denen besser geht. Da sind heute noch sehr viele Mittelsmänner, Zwischenhändler dazwischen, aber die kann eine Blockchain quasi auch rausnehmen und dadurch bleibt am Ende des Tages mehr übrig für die Familien. Das sind coole Use Cases. Loyalty-Programme haben wir eben schon angesprochen. Also ich glaube, da kommt noch sehr, sehr viel. Allerdings, meiner Meinung nach, reicht es natürlich nicht nur, die richtigen Use Cases zu finden, sondern man muss den Nutzern den Weg dorthin auch so einfach und intuitiv wie möglich bereiten.
Total.
Das heißt, Web 3, wir hatten das eben schon, die Web 3 User Experience muss mit heutiger Web 2 Erfahrung, also was für Erfahrung und quasi auch mit der Erwartung mithalten können. Ja, also diese ganze technische Komplexität muss weiter abstrahiert werden, weil das schreckt die Leute gefühlt immer so ein bisschen ab, wenn die nicht ganz genau verstehen, was ist denn jetzt hier meine Wallet-Adresse oder so, lassen sie lieber die Finger davon. Da muss der Mehrwert des Use Cases oder der Pain Point so hoch sein, dass man trotzdem diesen Weg geht, oder man lässt es links liegen. Da gibt es noch viel zu tun für uns als Industrie. Und total, ein weiteres Thema, was wir innerhalb der Telekom halt festgestellt haben, ist, das Web 3 muss dorthin, wo die Nutzer heute sind, werden das eben mit Embedded Wallets, ja. Der Zugang für Web 3 liegt meiner Meinung nach heute weitgehend im Web 3 selbst. Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Und deswegen glauben wir, dass Brands, und da sehe ich auch uns als Deutsche Telekom mit in der Verantwortung, ein wichtiger Kanal sind, um Leute zu onboarden. Deswegen das Thema Embedded Wallets und Web3 Experiences, ja. Wenn wir das quasi als, ich nenne es mal, wohlwollendes trojanisches Pferd zu den Nutzern bringen können, ja, quasi, dass sie in Kontakt kommen mit den ersten Anwendungen, die auf einer Blockchain laufen, ja, dann können wir sie von dort aus viel einfacher mitnehmen zu weiteren spannenden Entwicklungen, wie beispielsweise irgendwann Metaverse, ja. Aber ganz vorne muss der Mehrwert für den Nutzer klar erkennbar sein und darum sollte sich auch die Kommunikation drehen, ja, weil das ist vielleicht nur ein Gedanke hier an der Stelle, aber wir reden oft halt über Web3, Blockchain etc. Die Masse da draußen wird das nicht interessieren. Wir fragen uns heute auch nicht, wie eine E-Mail funktioniert, ja, wir nutzen es einfach, weil wir es brauchen, ja, und da müssen wir auch kommunikativ, glaube ich, noch einiges tun, was meiner Meinung nach natürlich auch mit der allgemeinen Nutzerfreundlichkeit von Produkten und Services halt automatisch passieren wird. Sorry für den Monolog. Also zusammengefasst, ist es quasi, wir haben noch einiges vor der Brust, ja, aber ich glaube, wir sind als Web3-Industrie auf einem sehr guten Weg und jeder da draußen, auch an euch Zuhörer und Zuschauer, ihr seid eingeladen, aktiv mitzuarbeiten, ja, und damit wir gemeinsam ja dieser Vision des Web3s, einem dezentralen und demokratischen Ökosystem, näher kommen können.
Sehr guter Abschluss. Und das, was du eben gerade gesagt hattest mit, wir suhlen uns in unserer Industrie und unserer Bubble sehr oft in Buzzwords und wie toll denn die Technologie ist. Und am Ende des Tages interessiert das den Nutzer nicht. Das interessiert meine Mutter nicht, wenn sie das nutzt. Aber wenn sie dadurch schneller und kostengünstiger Überweisungen und Gelder transferieren kann, mit was das auch immer im Hintergrund dann funktioniert, dann ist das ein Vorteil. Ja, du hast eben gerade über das Thema gesprochen, Menschen aus Drittländern wollen Gelder transferieren von A nach B, ja, dann ist natürlich sowas wie Western Union bis jetzt immer oder andere Anbieter in diesem Umfeld immer der Anbieter Nummer 1 gewesen und es ist wahnsinnig teuer. So, ja, also das ist halt, würde ich gefühlt die Hälfte, ganz so schlimm ist nicht, ja, aber ein großer Teil irgendwie schon abgenommen und dann kommt dann natürlich nur ein kleiner Teil dann an. So, und das sind so Sachen, wo ich denke, ja, ich glaube, wir müssen aufhören, immer. Und viele Unternehmen haben das, glaube ich, auch gemacht in ihrer Kommunikation, um innovativ dazustehen, haben sich damit aber ein Bein gestellt, weil die, ich kann mal ein Beispiel machen von einem großen Bundesliga-Verein, wo ich es weiß, wollten in ihre App Token integrieren, ja, um dann auch Abstimmmechanismen etc. pp. Nutzen zu können. Und de facto haben sie es dann halt wirklich mit Blockchain, Krypto in die Kommunikation gebracht. Und das hat viele eher abgeschreckt und das Projekt ist bis heute nicht live. Ja, das wurde eher wieder zurückgezogen, genau aufgrund dessen. Hätte man gesagt, Mensch, da gibt es jetzt neue Möglichkeit, mit abzustimmen, ja, was denn weiß ich nicht, das Maskottchen nächste Woche im Stadion trägt oder weiß ich nicht, also andere Themen, die halt Fans irgendwo wichtig sind, und hätte man das nicht irgendwie Krypto oder Token genannt, sondern einfach nur einen Taler oder wie auch immer man eine Währung noch anders nennen kann, dann wäre es für den Fan total okay gewesen, ja, und das ist so, wo man sich denkt, okay, wir wollen teilweise zu sehr in unserer Bubble, ne, unser Thema auch raus in die Welt bringen, das ist auch auf der einen Seite schön, müssen aber gucken, dass es die Leute da draußen nicht überfordert und dass wir sie mitnehmen. Und ich glaube, alles, was dabei hilft, ist einfacher zu machen, weniger komplex, um mehr Leute abzuholen und, wie du es eben gesagt hast, onzuboarden. Und ihr habt dann einen sehr, sehr guten Zugang zu sehr, sehr vielen deutschen als auch internationalen Kunden. Ich glaube, wenn ihr dazu beitragen könnt und helfen könnt, ja, wäre das mega. Und erstmal vielen, vielen Dank für den Abriss zu, was ist Web 3? Woher kommen wir? Was habt ihr damit zu tun? Wo seid ihr investiert? Also war ja jetzt wirklich, wir sind da knapp über eine Stunde jetzt. Insofern ganz, ganz vielen Dank dafür. Ja,
gerne.
Gerade noch so im Timing, würde ich sagen. Und vielleicht da noch an der Stelle, wer mehr über die Telekom und auch alles, was damit zu tun hat, wissen möchte. Gerade so, wenn es um das Thema Web 3 als auch Krypto geht, ist die Telekom MMS dort sehr, sehr umtriebig. Ich werde euch dort mal den Twitter-Account bzw. X-Account verlinken in den Shownotes. Wer mehr zu Fabian wissen will, ich werde Fabian auch nochmal mit verlinken mit seinem LinkedIn-Profil in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf Anregungen und auch neue Ideen für neue Podcast-Gäste. Aber an der Stelle erstmal ganz, ganz großen Dank für deine Zeit, für ja die ganze Vorbereitung ist natürlich auch nicht immer so einfach. Kann man hier an der Stelle auch nochmal sagen, in einem großen Konzern dann hier ne, in die Kommunikation zu gehen. Von daher da auch danke für eure Offenheit und ich hoffe, euch da draußen hat es ein Stück weit geholfen dabei, ein besseres Verständnis zu bekommen, dass auch große oder der größte Telekommunikationsanbieter in Deutschland auch an den Themen arbeitet, in gewissen Teilaspekten. Insofern vielen, vielen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut,
gerne,
lieber Fabian. Und ja, vielleicht Ende gerne des Jahres nochmal eine Update-Folge, um zu gucken, was ihr denn da noch so baut und entwickelt aktuell.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau, so machen wir das. Insofern, alles Gute, danke. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.